Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Im letzten Herbst gab es an der Volkshochschule Wiesbaden einen Stabwechsel. Der langjährige Direktor Hartmut Boger verabschiedete sich in die Rente. Seine Stelle übernahm der Historiker Dr. Philipp Salamon Menger, zuvor VHS-Leiter in Pforzheim-Enzkreis. Um die VHS und ihren neuen Direktor geht es heute in der Blauen Stunde. Zuvor wollen wir aber Hartmut Boger noch ein paar Kränze flechten. In seinen 27 Jahren im Amt hat er die VHS zu einer imposanten Institution entwickelt, stets auf der Höhe der Zeit, mit großem Einsatz und Engagement und der notwendigen Widerstandskraft. Im Dezember 2009 ist er in der Blauen Stunde zu Gast gewesen. Es war meine zweite Sendung und ich fragte ihn nach dem viel zitierten lebenslangen Lernen, wofür das gut sein solle. Hier seine Antwort.
Ja, also mit diesem Terminus, das ist, es kam ja aus dem Amerikanischen damals, Ende der 60er, Anfang der 70er, nach Deutschland im Rahmen der ganzen Bildungsreformdiskussion, wo man einfach festgestellt hat, dass es in der heutigen sich dynamisch entwickelnden Welt, in der das Wissen, das man erworben hat in der Schule, in der Berufsausbildung, im Studium sehr rasch veraltet, mal allein aus ökonomischen Gründen festgestellt, dass es einfach notwendig ist, dass man seinen Lebtag lang sein Wissen, seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten weiterentwickelt. Das ist einmal eine allgemeine Erkenntnis. Das ist wahrscheinlich auch schon immer so gewesen bei Menschen, dass sie sich um sich ihre Umgebung anpassen zu können, um zu überleben, müssen sie einfach weiterlernen. Das ist also schon eine Gegebenheit. Es ist halt nur in den letzten Jahren aufgrund der rasanten Entwicklung noch viel drängender geworden, als es früher war, als sich die Dinge halt sehr viel langsamer entwickelt haben.
Naja gut, solange du noch im Beruf bist beispielsweise oder Kinder erziehen musst und irgendwie mit denen mithalten musst. Aber wenn ich jetzt an die Älteren denke, warum sollen die überhaupt lebenslang lernen?
Ach, weil ich glaube, dass im großen Teil das auch Spaß macht. Also wenn ich sehe, und Lebenslust bewahren ist ja was ganz Wichtiges und da kann eine Möglichkeit sein, sich neue Fähigkeiten anzueignen und dabei dieses befriedigende Gefühl zu empfinden, ich bin leistungsfähig, ich kann neues Wissen erwerben und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ich habe jetzt die Muße dazu, was ich meinen Lebtag nicht hatte, ganz neue Dinge zu machen. Du machst das ganz neu, Radio, und es macht dir Spaß und du hast deinen Lebtag Fernsehen gemacht und jetzt machst du was ganz anderes und ich habe den Eindruck, du machst es gerne, du bist das beste Beispiel dafür.
Das ist wirklich ganz toll. Vor allen Dingen, weil man hier bei Radio Rheinwelle nicht den geringsten Quotendruck hat. Ja? Ja. Und auch keine Gremien und keinen Parteieneinfluss, keinen Chef. Also ist paradiesisch.
Das die Freiheit des nicht mehr Ausgebeuteten. Keine Angst vor Chefs und nichts.
Wie recht Hartmut Boger hatte. Heute hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die 98. Blaue Stunde. Ein nicht enden wollendes Lernprogramm für die Moderatorin. Und jetzt im Ruhestand hat Hartmut Boger Zeit, sich jenseits von Gremien und Politik dem zu widmen, was ihn bewegt, vom Mörike-Studien bis zum Türkischkurs und natürlich seinem Kontrabass in der Gruppe Best Age. Hier eine kleine Hörprobe, Teach the Children. So, und nach dieser langen Vorrede begrüße ich sehr herzlich unseren Gast im Studio, Philipp Salamon Menger, Hartmut Bogers Wunschnachfolger. Guten Abend, Herr Salamon Menger. Wie schön, dass Sie da sind.
Danke, Frau Schostak, schön hier zu sein.
Herr Salamon Menger, als Sie sich bewarben, Sie hatten, glaube ich, 48 Gegenkandidaten. Wie war das denn? Mit welchem Konzept haben Sie das Auswahlgremium überzeugt?
Das müssen Sie das Auswahlgremium fragen, nicht mich. Wahrscheinlich hat geholfen, dass ich das schon einige Jahre gemacht habe, nicht so lange, aber dass ich doch mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis, eine der großen Einrichtungen in Baden-Württemberg, geleitet habe und dort auch einiges mit auf die Beine gestellt habe mit den Kolleginnen und Kollegen und dass ich ein paar Ideen mitbrachte, die man hier auch anwenden kann.
Ja, und genau die sollten Sie uns jetzt mal erklären. Ein paar, also nicht alle, dazu reicht die Zeit nicht, nehme ich an, aber ein paar.
Das wichtigste Thema ist vielleicht das nach vorn gerichtete, das Thema der Zukunft und der Zukunft des Lernens. Was mir besonders am Herzen liegt, ist, wie schaffen wir es in einer sich verändernden technischen Welt, in einer sich verändernden technologischen Umwelt, das Lernen so attraktiv und interessant zu gestalten, dass Leute trotzdem zu uns kommen, obwohl sie dafür vielleicht Geld ausgeben müssen, was sie bei YouTube bekanntlich nicht müssen. Hier weiter am Ball zu bleiben, Dinge nicht nur zu verfolgen, sondern zu entwickeln, das ist ein ganz wichtiges Ziel, das ich mir gesetzt habe und an dem arbeiten wir mit Hochdruck.
Sie haben sich auf Wiesbaden gefreut, war zu lesen. Vor allem auf das kulturelle Angebot. Das nehmen wir auch mit Freude zur Kenntnis und haben uns gefragt, was hat Ihnen denn da so gut gefallen?
Ich bin ein großer Freund des Landesmuseums. Da habe ich jetzt die Jawlensky-Preisverleihung als letztes erlebt mit der entsprechenden Ausstellung der Sarah-Skulpturen, soweit man die ja ausstellen kann in ihren gigantischen Ausmaßen. Diese kleinen Skulpturen, klein im Sarah-Maßstab, die haben mich sehr beeindruckt. Ich war gerne und bin sehr gerne in die Oper gegangen. Bislang mit zwei kleinen Kindern ist leider der Ring, so gern ich ihn höre, eine ziemliche Herausforderung. Denn 5 Stunden eben noch wegbleiben, da schreien dann zu Hause 2 Hälser mehr. Und das möchte ich meiner Frau ungern zumuten.
Ja, aber wenn Sie sagen, Sie haben sich gefreut auf Wiesbaden und vor allen Dingen aufs kulturelle Angebot, also das heißt auf das Landesmuseum und auf die Oper.
Das waren die beiden herausragenden Dinge, die tatsächlich auch schon darüber hinaus für mich bekannt waren. Und ansonsten eine Landeshauptstadt mit diesen beiden Einrichtungen muss ja noch mehr zu bieten haben. Und das zu entdecken steht jetzt nach und nach auf dem Zettel.
Sie Sie kannten Wiesbaden vorher schon, aber von einigen Besuchen. Aber ich wüsste gerne von Ihnen, wie Sie die Stadt, als Sie hierher gezogen sind, dann wahrgenommen haben. Ich nehme immer gerne die Gelegenheit wahr, die Leute, die von außen kommen, zu fragen, wie finden Sie Wiesbaden? Sie wissen das ja auch, wir in Wiesbaden haben ein großes Identitätsproblem. Wer sind wir in Wiesbaden? Es geht immer wieder um wir in Wiesbaden. Also eine never-ending Story haben wir noch nicht gelöst. Und deswegen erhoffen wir uns Hilfe von denen, die von außen kommen.
Jetzt muss ich als Außenstehender etwas über die Wiesbadener sagen und ich hatte das große Glück einer sehr persönlichen Stadtführung, die zwei liebe nette Menschen mit mir gemacht haben, die sich in Wiesbadener Geschichten und der Geschichte gut auskennen und die haben mir erzählt, dass der Problemfall der Wiesbadener Identität wohl daher kommt, dass die Stadt sich verhundertfacht hat innerhalb von nur 100 Jahren zwischen 1800 und 1900 und dass es deshalb relativ wenig alteingesessene Wiesbadener Familien gibt. Und gerade das kann man doch vielleicht zu einem Teil einer Wiesbadener Identität machen. Eine Boomtown auf einer etwas anderen Erzählschiene, das kann eine Wiesbadener Geschichte sein. Und wie sie es geschafft haben, aus einer Stadt, die im Grunde nur aus Kur bestand, ein vielfältiges Leben zu schaffen, das kann auch Teil einer Wiesbadener Geschichte sein.
Sehen Sie das auch als Ihre Aufgabe an in der Volkshochschule, also dieses Thema zu behandeln? Oder wollen Sie das lieber dem Stadtmuseum überlassen?
Gemeinsam. Ich würde niemandem etwas wegnehmen wollen und ich glaube, dass Themen, die Kultur betreffen, nur von allen, die an der Kultur mitwirken, beteiligt sind. Kultur ist nach meinem Verständnis all das, was menschliches Verhalten ausmacht. Sei es nun in künstlerischer Form, als Bild oder als Musikstück oder aber auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb, glaube ich, können wir uns hier nur gut ergänzen. Das Stadtmuseum, wir und andere kulturelle Einrichtungen.
Und wie haben Sie die Stadt wahrgenommen?
Um die Frage habe ich mich jetzt etwas gedrückt.
Ja, aber ich passe ja auf. Ich höre Ihnen ja zu.
Ich entkomme Ihnen da nicht. Ich hatte das große Glück oder wir hatten das große Glück, im September anzukommen mit einigen Wochen Vorlauf vor der Stelle und haben deshalb sehr viel Zeit gehabt, die Stadt im Herbst kennenzulernen, im goldenen Herbst. Es war warm, es war toll. Wir konnten sehr viel Zeit draußen verbringen. Sonniger konnte man nicht empfangen werden. Und ganz ohne Verpflichtungen war es einfach schön. Niemand kannte einen, wir kannten niemanden und sind sehr unvoreingenommen durch die Stadt gegangen und haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt. Wir haben die Stadt positiv wahrgenommen, in einem Wort.
Aha, also Einzelheiten wollen Sie uns nicht mitteilen und wahrscheinlich haben Sie Ihre Gründe. Und vielleicht machen wir in einem Jahr wieder eine Sendung und dann rücken Sie mal raus. Aber es ist schade, denn dass Sie mir nicht darauf antworten, denn Sie sind jetzt 220 Tage im Oha. Amt, habe ich nachgezählt. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie Ihre Einschätzung jetzt lautet, aber da Sie mir nichts gesagt haben von zuvor.
Das hängt ein bisschen davon ab, in welche Richtung die Frage zielt. Das erste Ankommen in der Stadt war ja noch ein völlig unbelecktes. Hier wirkte Atmosphäre, Architektur, Wetter, Weinstände und Feste auf uns. Heute, nach 220 Tagen, habe ich natürlich einen etwas anderen Einblick in die Stadt. Natürlich freue ich mich nach wie vor über Wetter und Architektur. Im Winter war das mit dem Wetter so eine Sache. Aber die politischen und gesellschaftlichen Dinge würde ich heute überhaupt erstmal bewerten und gar nicht im Kontrast, denn die habe ich vor einem halben Jahr gar nicht so wahrgenommen.
Mhm. Heute könnten Sie also etwas mehr über die Atmosphäre sagen, die nicht ganz ungetrübt ist in vieler Hinsicht.
Ja, ich erlebe das an manchen Stellen tatsächlich als nicht ganz ungetrübt, erlebe aber auch Spannungen und Stimmungen, die Aufbruch generieren und die nach vorne gewendet werden können. Ich erlebe natürlich Streitereien um die ein oder anderen Themen, auch innerhalb der Stadt, und bin sehr gespannt. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich Haushaltsverhandlungen für die Volkshochschule mit begleiten darf. Und wir haben natürlich unsere Bedürfnisse und Bedarfe angemeldet und mit den einzelnen Parteien und Spielern gesprochen. Und es gibt schon an der einen oder anderen Stelle Spannungen. Da bin ich gespannt, wie das ausgehen wird. Ja.
Wiesbaden hat ja gerade in den letzten Wochen interessante Sprünge nach vorne gemacht, soweit es die Kultur angeht. Also mit den Museen, mit der Schenkung der Jugendstilsammlung, mit dem sehr wahrscheinlich stattfindenden neuen Museum an der Wilhelmstraße 1 und der Stiftung, die Frank Brabant nächstes Jahr dem Museum geben wird. Da es keinen hauptamtlichen Kulturdezernenten gibt, wird im Herbst ein Kulturbeirat etabliert, der den Kulturpolitikern beratend zur Seite stehen soll. Für diesen Beirat wollen Sie kandidieren. Mhm. Was versprechen Sie sich davon?
Ich hoffe, dass in diesem Beirat tatsächlich all die Kulturschaffenden der Stadt zusammenkommen und aus ihrer Perspektive einen Blick auf die Kulturpolitik nicht nur werfen und nicht nur artikulieren, sondern die Möglichkeit haben, hier auch direkt Einfluss zu nehmen. Denn der Kulturbeirat soll, so habe ich das verstanden, auch ein Antragsrecht in der Stadtverordnetenversammlung haben. Das heißt, wir als Kulturschaffende können dann ganz unmittelbar unsere Bedürfnisse nicht als einzelne Einrichtung, sondern als Bedürfnisse der Kultur in der Stadt artikulieren. Und das wäre etwas Neues.
Das klingt nach einer großen Chance.
Ja, als solche hoffe ich das.
Und wenn es nicht klappt, können die Kulturschaffenden nicht mehr sagen, die anderen sind schuld.
Wenn es nicht klappt, dann müssen wir neu Anlauf nehmen. Es ist egal, wie oft wir abprallen von der Schrankwand. Wir müssen mutig aufstehen, mutig wieder anlaufen und im Zweifelsfall uns eine zweite blutige Nase holen.
Sie haben ein Herz auch für Volkskultur. Sie waren im Vorstand eines Zirkus und haben selbst jongliert. Das ist ja ganz toll. Was fasziniert Sie denn daran am Zirkus?
Die runde Manege.
Als Teil der Volkskultur oder ist Ihnen das eher egal?
Diese Faszination ging gar nicht so weit, wie man das jetzt vermuten könnte. Das war eine eher jugendliche Begeisterung. Ich habe als Jugendlicher angefangen zu jonglieren und habe dann mit 18 Jahren ungefähr den Vorstand dieses Zirkusvereins übernommen. Oder war einer der vier Vorstandsmitglieder zu der Zeit von dem Verein. Uns hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht und wir haben vor allen Dingen die Begeisterung gemerkt, die man mit Zirkus entfachen kann. Die Begeisterung in uns selber, tagelang, stundenlang, wochenlang das Gleiche zu üben und dann den einen Moment zu haben, an dem es klappt. Da sind wir wieder beim lebenslangen Lernen. Schöne Grüße an Hartmut Burger bei der Stelle. Und zum anderen die Begeisterung in den Augen derjenigen, die da sitzen. Zirkus ist harte Arbeit, ist ganz große Disziplin und am Ende muss es so aussehen, als wäre es nichts, als könnte man das einfach so. Diesen Spagat hinzubekommen, um in der Zirkussprache zu bleiben, das ist einfach wundervoll.
Und da haben Sie etwas gelernt, auch für Ihre weitere Arbeit, nehme ich an. Ja, wie lange haben Sie das denn gemacht?
7 Jahre insgesamt. Den Zirkusverein habe ich 2 Jahre vorgestanden, danach nicht mehr, weil ich weggezogen bin fürs Studium. Natürlich habe ich fürs Leben gelernt, jonglieren ist so ein wunderbar metaphorisches Bild, Dinge gleichzeitig in der Luft zu haben, aber ich verrate Ihnen, das Wichtigste ist, damit umzugehen, wenn was runterfällt. Nicht aufzugeben, nicht zu schreien, keinen Tobsuchtsanfall zu kriegen, sondern irgendwie aufzuheben, weiterzumachen und so zu tun, als gehöre das dazu.
Genau. Und wenn man den Regler nicht zumacht, wenn man in der Sendung ist,
kann
und
passieren.
Spricht rein, dann muss man sagen, naja, kann passieren. Ja?
Das
und
gehört
dann
dazu.
Macht man weiter. Sie sind aber auch neben allem anderen ein Musikliebhaber. Das reicht von der Oper bis zur Heavy Metal. Eine Ahnung von dem, was Ihnen gefällt, bekommen wir heute. Sie haben uns die Musiken heute mitgebracht. Und bevor wir uns gleich Ihrem Arbeitsplatz Volkshochschule zuwenden, hören wir zuerst Stabat Mater von Pergolesi. Vielleicht sagen Sie uns einen Satz dazu.
Gerne. Und Pergolesi, Stabat Mater, rankt sich ja so die Geschichte, er habe das auf dem Totenbett noch vollendet. Gerade 26 ist der gute Mann nur geworden. Mir gefällt es vor allen Dingen, also das musikalisch ist es über jeden Zweifel erhaben. Warum es mir gefällt, kann ich gar nicht sagen. Persönlich wichtig ist es mir, diese Aufnahme bekam ich von einem sehr, sehr guten Freund geschenkt. Und sie treibt mir immer noch Tränen in die Augen.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Direktor der Volkshochschule Wiesbaden, Philipp Salomon Menger. Wir waren beim Thema lebenslanges Lernen und Sie als Mensch, junger Mensch unter 40, Sie lernen ja sowieso permanent.
Dauernd.
Dauernd, ja. Und stimmt es, dass Sie gerade Arabisch lernen?
Ja, mit großer Freude an der Volkshochschule. Wir haben so tolle Dozenten. Ich wollte immer Arabisch lernen, jetzt ist die Chance gekommen. Ich habe überhaupt keine Zeit eigentlich, aber es macht Spaß.
Respekt. Der Slogan lebenslanges Lernen gilt auch für die VHS als lernende Organisation. Was heißt das denn aktuell?
Das heißt genau das, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, dass wir uns tatsächlich allen Entwicklungen stellen, die wir beobachten, die auch andere beobachten. Und das heißt, wir versuchen uns als Organisation darauf einzustellen. Das geht von Lerninhalten, dass wir bestimmte Themen neu besetzen. Das machen Volkshochschulen seit über 100 Jahren in Deutschland. Die Lernformen, dass wir andere Formate entwickeln, dass wir schauen, welche Bedürfnisse können wir anders befriedigen. Oder aber auch, dass wir uns dem großen technologischen Wandel stellen und schauen, wie kriegen wir eigentlich dieses Internet in die Volkshochschule oder besser noch die Volkshochschule ins Internet. Und da arbeiten wir gerade an Konzepten. Das gibt es noch nicht. Das ist auch ganz verrückt. Das Internet gibt es schon so lange, als Lernmedium auch. Und die Volkshochschulen haben da so ein bisschen zögerlich reagiert und jetzt gerade arbeiten wir mit Hochdruck daran. In unserer letzten Semesteröffnung hat der Experte des Deutschen Volkshochschulverbandes dazu einen sehr spannenden und mitreißenden Vortrag gehalten. Den haben wir nicht ohne Grund eingeladen, denn wir setzen uns dieses Thema tatsächlich mit großem Eifer auf unsere Fahnen und versuchen da auch konzeptionell ganz weit vorne mitzudenken.
Also Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Der Bildungsbegriff hat sich ja ständig entwickelt und an den Lauf der Zeit angepasst und damit auch die Aufgaben der Volkshochschulen. Können Sie diese Entwicklung mal skizzieren? Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Also was hat man denn vor Jahrzehnten für wichtig gehalten?
Wenn Sie sich die Programme der Volkshochschulen so in den 50er Jahren angucken oder auch in der direkten Nachkriegszeit, dann waren es im Wesentlichen Ausbildungsprogramme. Kaufmännisches Rechnen, Sekretariatsausbildungen, all das haben Sie lange, lange Jahre oder auch Jahrzehnte an der Volkshochschule belegen können. Können Sie übrigens heute zum Großteil immer noch machen. Diese Teile haben wir nicht abgelegt, aber damit hatten sich damals die Programme weitestgehend erschöpft. Es kam dann noch an einigen Stellen, und Wiesbaden ist ja schon herausragend gewesen, auch philosophische und kulturelle Themen dazu. Die hatten aber nicht diesen breiten Stellenwert. Erst eigentlich in den letzten Jahrzehnten hat sich der Bildungsbegriff oder die Bildungsarbeit, der Bildungsbegriff selber, den würde ich sagen, der hat sich gar nicht so geändert. Der ist als Möglichkeit des Selbstwerdens und der eigenen Verbesserung geblieben, dahingehend entwickelt, dass ein umfassender Bildungsanspruch eine Rolle gespielt hat. Dass es vielmehr darum ging, die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Weiterbildungsbedürfnisse zu erkennen und dann auch zu befriedigen. Gar nicht mal so sehr um Ausbildung. Jetzt kippt das gerade ein klein wenig wieder. Wir haben wieder mehr abschlussbezogene Angebote in den Programmen, aber ich würde nicht sagen, dass sie wertiger oder weniger wertig sind als die freien Angebote, die wir haben.
Entwickelt haben sich ja auch die Formen der Vermittlung. Sehen Sie darin eine besondere Herausforderung, um die Besucher bei der Stange zu halten?
Ja, natürlich. Das ist im Moment vielleicht noch nicht ganz so aktuell, aber es kommt langsam. Die Jugendlichen und Kinder, die heute aufwachsen und in den Schulen lernen, lernen mit Tablets und dem Internet und all diesen Dingen, die zur Verfügung stehen. Wenn die in 20 Jahren in die Volkshochschulen kommen, dann erwarten die genau das. Wenn wir dann aber erst anfangen, uns mit den Methoden auseinanderzusetzen, dann können wir die Tür im Grunde wieder abschließen. Deshalb haben wir mittlerweile in vielen Räumen sogenannte Smartboards, in denen sie digital unterstützt alles Mögliche machen können. Wir haben erweiterte Lernwelten, das heißt, wir haben Kurse, die sowohl zu Hause stattfinden, wo sie digitale Anteile haben, wo sie zum Beispiel ein Coaching bekommen übers Internet und dann aber wieder Präsenz in der Gruppe Soziales Lernen in der Volkshochschule. Das ist neu, das gibt es erst seit wenigen Jahren.
Also das ist das Online-Lernen, ja?
Genau, wir sind der festen Überzeugung, dass Menschen am besten lernen, wenn sie das in einem sozialen Kontext tun. Viele Dinge kann ich vielleicht zu Hause lernen, wenn es um rein technische Dinge geht. Wenn ich wissen möchte, welches Programm meiner Waschmaschine gut funktioniert bei dem und dem Fleck, kann ich mir das im Internet anschauen. Aber schon eine Sprache lerne ich nur, indem ich sie übe und das geht nicht am Rechner. Soziales Miteinander im ganzen kulturellen Bereich, der Austausch über Altersgruppen, soziale Schichtungen, verschiedene Herkünfte, den kriegen Sie nicht übers Internet hin. Der aber macht das Lernen erst spannend.
Schon, nur es, für mich war das neu, ich wusste das nicht, dass es Online-Programme gibt tatsächlich.
Ja, und wir werden auch dahingehend uns entwickeln. Es wird auch irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft reine Online-Angebote an der Volkshochschule geben, aber mit dem Qualitätssiegel Volkshochschule dahinter.
Wie werden denn Ihre Mitarbeiter geschult, gerade auch im Hinblick auf die reduzierte Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, dass die das nicht langweilig vermitteln, was sie zu vermitteln haben?
Wir arbeiten ja grundsätzlich mit Freiberuflern zusammen. Das heißt, die Dozierenden, unsere Unterrichtenden sind Freiberufler bei uns. Die Mitarbeitenden sind ja diejenigen, die das Programm planen und organisieren. Und wir sind als Volkshochschulen zusammengeschlossen und bilden damit den Hessischen Volkshochschulverband und die Länder sind insgesamt im Deutschen Volkshochschulverband zusammengeschlossen. Somit repräsentieren wir annähernd 1000 Einrichtungen und 1000 Orte mit Lernerfahrung. Und das garantiert eigentlich auch, dass wir möglichst gute Weiterbildungsangebote schon innerhalb dieser Volkshochschulwelt haben für die Mitarbeiter. Und als einer von ganz wenigen Bildungsanbietern machen wir Volkshochschulen es auch so, dass wir unsere Freiberufler weiterbilden. Das heißt, es gibt ein gezieltes Programm für die Unterrichtenden über die Volkshochschulverbände.
Ja, ja, vielleicht können Sie das konkret mir mal sagen. Also wie schulen Sie die Lehrer, die Kursleiter, dass sie die Inhalte gut verständlich, unterhaltlich etc. an die Leute bringen? Wie das, machen Sie das?
Da gibt es Angebote bei uns im Haus.
Gibt es da bestimmte Standards, was die können müssen?
Im Grunde nein. Das ist auch eine der großen Stärken der Volkshochschule, weil wir ein so breites Programm haben, dass man nicht sagen kann, das und das und das muss man können, weil das trifft vielleicht nur für ein schmales Segment zu. Aber wir schauen uns unsere Leute genau an. Wir führen Gespräche mit denen, klopfen auch sehr systematisch ab, wo sind noch Entwicklungsbedarfe und schauen, was sind Vorerfahrungen. Und dann werden sehr zielgenau geschaut, wo können sich die Bewerber oder die Kandidaten oder auch die Unterrichtenden noch weiterentwickeln. Konkret gibt es etwa die erwachsenenpädagogische Qualifikation, die einmal im Jahr bei uns anfängt, vor Ort und dann aber hessenweit über den Hessischen Volkshochschulverband vermittelt wird.
Die Volkshochschulen werben mit dem Slogan bzw. Programm Bildung für alle. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Besuchern gemacht? Kommen alle? Hat sich bei Ihren Klienten was verändert?
Ja, es kommen alle, kann man tatsächlich sagen, in unterschiedlichen Ausmaßen. Wir haben natürlich einen Überhang bei den Menschen 35 plus und wir haben immer mehr auch einen Überhang bei den Menschen in der sogenannten dritten Lebensphase. Das hat sich sicherlich nicht so sehr verändert, dass sozusagen die Spätlerner noch bei uns sind. Leute, so wie Hartmut Boger das am Anfang gesagt hat, gern noch was Neues lernen möchten, die keinen Erfolgsdruck mehr haben, sondern jetzt endlich nachholen. Was sich geändert hat, ist im Laufe der Jahre vor allen Dingen, dass Menschen zu uns kommen, die bestimmte Qualifikationen nachweisen müssen, die etwa nach Deutschland kommen und Deutsch lernen müssen. Die machen mittlerweile doch einen Großteil unserer Klientel aus.
Also man kann sagen, berufsbezogen, sprachbezogen, Erkenntnisinteresse.
Ja.
Ja. Ist die Volkshochschule ein Selbstläufer oder braucht sie Werbung?
Machen Sie mal eine typische Handbewegung, wäre so eine Frage und meine Hand müsste nach vorne schnellen. Ja, wir sind beides. Wir sind ein Selbstläufer, uns gibt es seit 100 Jahren und wir brauchen Werbung. Wir brauchen natürlich Unterstützung und Werbung und deshalb bin ich gerne hier und freue mich, wenn das jetzt 1 Million Menschen hören und sich freuen, die Volkshochschule Wiesbaden demnächst zu unterstützen.
Ja, mindestens 1 Million. Und gleich geht's weiter mit der Volkshochschule Wiesbaden und ihren Aufgaben. Aber wir machen mal kleine Pause mit Musik, damit sich das, was Sie eben gesagt haben, alles setzen kann. Herr Salomon Menger, was hören wir jetzt, Paul Simon?
The Boy in the Bubble, eines der Lieder. Paul Simon hat eine Afrika-Tour gemacht, hat es nicht mehr geschafft, dieses Lied zu Ende zu komponieren. Ein Lied, das mich deshalb immer wieder freut, weil es einen sehr melancholischen Text hat und trotzdem am Ende der Optimismus siegt.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Philipp Salomon Menger, den wir jetzt nach den Inhalten fragen, genauer gesagt den Semesterthemen. Wie werden sie ausgesucht? Nach Aktualität? Nach dem, was die Menschen bewegt oder bewegen sollte?
Ich kann da ja nur auf 2 Semester zurückblicken. Wie das vorher lief, kann ich gar nicht sagen.
Machen die anderen Volkshochschulen das nicht, Semesterthemen?
Machen nicht alle. Es gibt Volkshochschulen, die machen keine Semesterthemen, machen Jahresthemen. Es gibt Volkshochschulen, die machen nur ihre Halbjahresprogramme ohne Themensetzung. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Dann können Sie ja sagen, wie Sie das in Zukunft halten.
Wir machen das, genau.
Sie werden sicher weitermachen. Das ist ja eine gute Einrichtung, diese Semesterthemen. Wie werden Sie die denn aussuchen? Also nochmal nach dem, was die Menschen bewegt oder bewegen sollte.
Beides. Es ist ein sehr kreativer Prozess. Und wie alle kreativen Prozesse ist er hoch chaotisch und im Grunde nicht verrechtlicht und verregelt. Wir sind ja eine Mannschaft und Frauschaft, die den Puls der Zeit spürt auf allen Bereichen. Das ist das Tolle an der Volkshochschule. Von Kultur über Sprache bis hin zur Technik kriegen wir alles durch Vermittlungstätigkeit mit. Und da spüren wir auch, wenn Themen in der Luft liegen oder wenn Themen reif sind, dass wir uns damit beschäftigen sollten. Denn als Bildungseinrichtung, so glaube ich, können wir dann auftreten und uns mit einem Thema beschäftigen, wenn wir aus dem ganzen Wissen, was so umhergeistert, erstmal Bildung schaffen können. Also wie können wir aus den Informationen durch ordnen Wissen schaffen und dann durch Nachdenken und Geist hineingeben, durch Austausch, da komme ich zum Sozialen zurück, Bildung daraus machen. Dann beschäftigen wir uns damit.
Das laufende Semesterthema heißt digital. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie ist die Resonanz?
Erstaunlicherweise ist die Resonanz gespalten. Ich hätte gedacht, dass dieses Thema dazu führt, dass wir viel, viel mehr Zulauf bekommen bei den Angeboten. Aber das ist nicht ganz der Fall. Zumindest nicht in dem Maß, in dem wir es gehofft oder erwartet hätten. Was vielleicht auch zeigt, dass es noch nötig ist, daran weiterzuarbeiten, auch inhaltlich. Wir hatten zum Beispiel einen Salon, in dem wir uns mit dem Thema digitale Welt beschäftigt haben, kultureller Perspektive, in philosophischer Perspektive. Und hier haben wir gesehen, dass da noch sehr, sehr viel auch für uns dran zu arbeiten ist, für uns als Einrichtung. Natürlich ist das mit einem Semester ist das nicht abgehakt. Aber wir wollten zeigen, auch wir als Volkshochschule sind ein Ort, an dem man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und wir sind vielleicht sogar der Ort, an dem das gut geht, weil wir ohne Interessen daran gehen. Wir beobachten, analysieren und schauen, was passiert.
Haben Sie nach den Gründen gefragt, warum dieses Thema nicht so ankommt?
Das ist schwer. Wir können Leute, die nicht zu uns kommen, ja nicht fragen, warum sie nicht zu uns kommen. Ich habe vielfach gehört von Leuten, die dann da waren, dass sie sich was anderes vorgestellt hatten und andererseits auch sehr begeisterte. Das wurde häufig gar nicht so ausgebreitet. Es waren kurze Zurufe auf dem Gang, aber das Gleiche lustigerweise auch andersrum. Leute, die gekommen sind, naja, meine Frau ist hingegangen, da bin ich halt mit, die etwas anderes sich vorgestellt hatten und dann begeistert nach Hause gegangen sind. Das gab es auch. Ich glaube, das Thema digital ist so groß und so sperrig, dass es auch offen ist für alle Interpretationen.
Ja, das ist auch meine nächste Frage. Also, dass digital so ein umfangreiches, dickes Thema ist, ob das erledigt ist mit einem Semester. Und das ist es ja dann mit Sicherheit nicht.
Ganz sicher nicht. Aber wir können nicht jetzt die nächsten 10 Jahre digital als Schwerpunktthema setzen, sondern wir wollen mit diesen Themen ja bestimmte Aspekte herausgreifen und damit Anregungen zum Lernen geben. Man kann sicher sein, wir werden die Themen auch über Jahre in der Volkshochschule weiter behandeln.
Es geht bei dieser Thematik ja um einen Bereich von großer gesellschaftlicher Brisanz. Also ich nenne mal ein Beispiel. In wenigen Jahren wird es selbstfahrende Autos geben. Die Technisierung und Roboterisierung wird zunehmen mit Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Ist das eine der großen Herausforderungen auch für die Volkshochschulen für die Zukunft?
Die Technisierung wird sicher eine Herausforderung sein, wobei ich glaube, was uns herausfordern wird, ist eher die inhaltliche Seite. Die Frage, was passiert mit den Daten, wer ist eigentlich Herr über diese Verfahren, wie kriegt man ein Auto dazu, selbst zu fahren, also die technologische Seite. Das, was da an technologischem Fortschritt passiert, können Sie in der Schule durch Allgemeinbildung nicht mehr auffangen. Hier wird es Institutionen wie die Volkshochschule brauchen, die das allgemeinverständlich übersetzt und erklärt. Das, glaube ich, wird wichtig sein.
Und auf der anderen Seite haben Sie ja die Aufgabe, berufsbegleitend anzubieten. Also wenn so und so viele Arbeitsplätze in der Zukunft durch die zunehmende Technisierung wegfallen, sind Sie da nicht auch gefragt?
Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wirklich Arbeitsplätze wegfallen werden. Sicherlich Arbeitsplätze, die es jetzt geben wird, werden wegfallen, aber das haben wir in der Geschichte immer gehabt. Auch die Weber zum Beispiel, die berühmten Maschinenstürmereien, das hat sich gewandelt, es werden andere Arbeitsplätze kommen.
Ja, klar.
Und das zu begleiten wird unsere Aufgabe sein.
Klar, so ist es immer gewesen, nur man muss eben, also da sind Leute betroffen dann und man muss denen Möglichkeiten geben, jetzt etwas anderes zu machen und auch Umschulungen anzubieten, Kurse und so weiter. Das ist die Frage, ob das alles dann von der Arbeitsagentur ausgehen sollte oder ob die Volkshochschule sich da vielleicht auch in der Pflicht sieht.
Ganz sicher. Wir halten das für eine wichtige Aufgabe, hier zumindest erstmal zu begleiten. Möglichkeiten noch des Erwerbs von Fähigkeiten zu bieten. Und wir sind einer der größten privaten Arbeitsvermittler in Wiesbaden nebenbei als Volkshochschule. Wir haben einen ganz großen Bereich, in dem wir Arbeitsmarktprogramme und Projekte haben. Und auch hier werden wir uns mit diesem Thema natürlich auseinandersetzen. Die Chance, die wir hier haben, beides zusammenzubringen, die ist einmalig.
Und noch eine kleine Zusatzfrage zu dem Thema digital. Sehen Sie auch eine besondere Aufgabe darin, die digital Abgehängten zu unterstützen?
Gerade die. Volkshochschulen sind die erste Adresse für die zweite Chance. Die Abgehängten müssen, sollen und dürfen zu uns kommen. Bei uns sind sie so willkommen wie woanders nicht.
Also das heißt, wenn man mit seinem Smartphone nicht zurechtkommt,
rufen Sie an.
Mit dem Tablet und schon wieder das Problem und man denkt schon wieder, warum bin ich denn nur so blöd? Und in diesem Moment sollte man dann zur Volkshochschule gehen.
Besser vorher, damit man gar nicht erst das Gefühl hat, blöd zu sein, denn es ist nicht blöd, wenn man mit etwas nicht umgehen kann. Wir helfen da natürlich auch. Und das geht von der Bedienung, wie mache ich eigentlich, wie kriege ich die Fotos von meiner Kamera aufs Tablet, bis hin zu Programmiererfahrungen, die Sie erwerben können.
Wenn man das Angebot eines Semesters ansieht, dann findet man ein irres Programmangebot, also irre jetzt im Sinne von unglaublich umfangreich. Also Hartmut Boger sprach 2009 mal von mehr als 1400 Veranstaltungen. Inzwischen sind es ja wesentlich mehr noch. Hatten Sie mir eine Zahl gesagt?
Wir sind bei über 2000 im Moment, 2300 ungefähr.
Donnerwetter, ist das die übliche Wachstumsrate bei der Volkshochschule?
Auch hier kann ich gar nicht bundesweit bei über 1000 Einrichtungen was sagen. Das ist schon außergewöhnlich, ist mein Eindruck. Ich kann es vergleichen mit meiner vorigen Einrichtung. Da ist die Wachstumsrate nicht so exorbitant gewesen.
Also zu den Programmen können wir hier an dieser Stelle nichts sagen. Mehr nur zu dem einen zentralen Punkt, nämlich die große Rolle, die die VHS beim Ankommen von Migranten und Flüchtlingen spielt, vor allem die Sprachvermittlung. Das ist ja eins der zentralen Themen.
Genau, wenn wir sagen Bildung für alle und vor allen Dingen für die, die es nötig haben, so halte ich es für eine ganz zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die bestmögliche Integration zu bieten. Das muss einer Gesellschaft auch wichtig sein. Und es gibt hier uns als demokratisch legitimierte Bildungseinrichtung und wir bieten den bestmöglichen Sprachunterricht. Und das ist nun meine Grundvoraussetzung für gelungene Integration. Die Zahlen bei uns haben sich in den letzten 3 Jahren mehr als verdoppelt. Wir sind explodiert mit allem, was das für so eine Einrichtung bedeutet. Das krächzt und ächzt ganz schön im Gebälk, das kann man sich vorstellen. Das ist so, als wenn man plötzlich 20 Kilo zunimmt, dann muss man auch gucken, welche Hosen noch passen und welche Hemden man besser mal nach hinten in den Kleiderschrank hängt. Und genauso versuchen wir damit umzugehen, ohne allerdings alte Hosen oder alte Hemden wegzupacken, sondern alles noch gleichzeitig und gleichwertig behandeln zu können. Eine Riesenherausforderung.
Also eindrucksvolle Zahlen. Und bei all dem, was wir gehört haben, möchte ich Sie mal fragen, bekommt die VHS die Wertschätzung, die sie verdient?
Von den Teilnehmern auf jeden Fall. Wir hören sehr begeisterte Rückmeldungen von unseren Teilnehmern, die öffentliche Wertschätzung. Nun bin ich erst ein halbes Jahr hier und kenne alles andere nur vermittelt. Ich kann sagen, dass ich die Signale, die ich empfangen habe und empfangen durfte, seitdem ich hier bin, als sehr positiv wahrgenommen habe. Durchaus aber auch Stimmen gehört habe, dass das im Kontrast war zu langen Jahren in Wiesbaden, in denen die Volkshochschule nicht so unterstützt wurde, wie sie es hätte gebraucht haben.
Also
gebraucht hätte. Entschuldigung.
Gebraucht hätte, ja, genau. Und das ist genau die richtige Überleitung zu dem Kapitel, das uns gleich beschäftigt, die Finanzen. Zuvor aber kurze Pause mit Musik. Welcher?
Wir hören Gregory Porter, einen Sänger, den meine Frau und ich auf dem ersten Elb Jazz Festival entdeckt haben. Damals noch völlig unbekannt, auf der kleinsten Bühne dort, spielte dann, nachdem er von Doldinger entdeckt wurde, auf Passport. Und wir hören jetzt das Lieblingslied meiner Frau, Wolf Cry.
The night has fallen, and you have soaked your see-through silken gown with tears. Your love was all in, and he mistook your come stay call for come quick, dear. You need me near, you need me near. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. Then you gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. Your tears were falling, and I came quick to comfort all your solemn fears. When you have fallen, I'm always there to pick you up and say, come here, dear. I need you near, I need you.
Sie hören die Blaue Stunde bei Radio Rheinwelle 92,5 und bei uns geht es jetzt um die finanzielle Ausstattung der Volkshochschule Wiesbaden. Bekommt sie, was sie braucht, Herr Salomon Menger?
In einem Wort, nein. Ich kann das so deutlich sagen, weil an der Finanzierung sind drei Teile beteiligt. Gibt es drei Elemente. Element 1 sind wir selber, unsere eigene Finanzierung. Dann die Finanzierung, die wir seitens der Stadt bekommen und dann die durch das Land. Gerade die durch das Land war über lange Jahre sehr katastrophal. Das Land hat große Teile ihrer Finanzierung abgespalten, eingedampft, eingeschrumpft und jetzt erst wieder angefangen, worüber wir sehr dankbar sind, das auszubauen. Es ist ein erster Schritt getan worden. Ich hoffe, es ist wirklich nur ein erster Schritt, denn das ist noch lange nicht wieder das, wo wir eigentlich hin müssten, um auskömmlich finanziert zu werden. Das sage ich nicht, weil wir in große finanzielle Schwierigkeiten geraten, sondern weil wir damit dem Auftrag, Bildung für alle gerecht zu werden, erhebliche Gefahr bieten.
Genau, Sie haben gesagt, Bildung ist unser höchstes Gut.
Ja.
Wollen Sie das vielleicht nochmal begründen, damit jeder weiß, warum das so ist?
Ich glaube, das kann ich in zwei Richtungen begründen. Zum einen und allgemein menschlich ist es so, dass ohne Bildung können wir als Menschen nicht leben. Ich glaube, Bildung ist eines der wichtigsten Bedürfnisse, die wir als Menschen haben. Das sieht man daran, dass wir als Menschen eine unendlich lange Bildungsphase haben, bis wir überhaupt selbstständig uns bewegen und leben können. Und aber ganz praktisch in unserem Land, wir können uns ja mal versuchsweise darauf einlassen, von unseren Bodenschätzen zu leben. Dann werden wir sehr schnell merken, wie wichtig Bildung ist. Und wir können auch mal versuchsweise versuchen, nur Mathematik und Informatik zu unterrichten. Dann werden wir auch sehr schnell merken, wie wir verarmen. Wir brauchen Bildung, um leben zu können, in jeder Hinsicht.
Bildung ist die Herausforderung der Zukunft und ein hehres Politikziel. Das wird ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit beschworen. Aber ist das nicht angesichts der finanziellen Ausstattung von Seiten der Kommune und des Landes eine Lehrformel? Also wahrscheinlich wird Wiesbaden jetzt kein Sonderfall sein.
Nein, hier ist Wiesbaden in der Tat kein Sonderfall. Es ist auch erstaunlich, dass Sie fast überall hören, dass mit Bildung viel Politik zu machen ist und Bildung dann schnell zum Spielfeld für alle möglichen politischen Entwicklungen herhalten muss. Und immer wenn gekürzt wird, dann wird natürlich zuerst bei der Kultur und der Bildung gekürzt. Wir wehren uns ja auch nicht angeblich und mit uns kann man es machen. Das ist fatal, da kann ich wirklich nur vorwarnen und wir erleben das jetzt. Die Kürzungen, die wir hinnehmen mussten, die Kürzungen in Höhe von über 60.000 Euro, die haben uns als Einrichtung schwer belastet, denn das Geld kriegen wir so schnell nicht wieder rein. Und wir versuchen wirklich alles, was wir können, um unserem Auftrag auch finanziell solide gerecht zu werden. Und wir sind gut darin, wir sind enorm wirtschaftlich und wir können das, was wir tun, aber wir können das nicht zum Nulltarif.
Nun sind ja die Gewerbesteuereinnahmen in Wiesbaden sehr, sehr schön geflossen und gestiegen. Also es ist Geld vorhanden. Man kann nicht mehr sagen, also das heißt, wenn Politiker, Stadtpolitiker sagen, wir haben kein Geld, dann muss man denen das nicht glauben. Und sehen Sie da die Möglichkeit, die Politiker daran zu erinnern?
Ich hoffe das sehr. Wir sind im Gespräch mit allen Fraktionen, persönlich, schriftlich und auf allen Möglichkeiten, die es sonst so gibt. Ich nehme an auch hier an dieser Stelle herzliche Grüße an alle Fraktionen, die das gerade hören. Ja, wir erinnern dauernd daran und wir streiten auch darüber und wir teilen Meinungen und Standpunkte dazu aus. Aber im Grunde müssen wir einig sein, es geht hier nicht darum, eine Einrichtung zu bevorzugen oder zu bevorteilen, sondern Bildung in dieser Stadt möglich zu machen und auf einem Niveau möglich zu machen, das der Stadt würdig ist. Und das sollte ein ganz wichtiger Ansporn sein.
Ja, und die Volkshochschule braucht es dringend.
Ja.
Also gerade im Hinblick auch auf die Sprachvermittlung.
Das ist ein wichtiger Punkt. Danke, dass Sie es ansprechen. Wir sind hier abhängig vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben im letzten Jahr die Spielregeln rückwirkend geändert und das stellt uns tatsächlich finanziell mit dem Rücken an die Wand. Wir haben kaum noch Bewegungsspielraum, die Ansprüche werden höher unserer Teilnehmer. Wir haben mehr schwierige Fälle, viel mehr traumatisierte Menschen, die zu uns kommen. Wir bräuchten im Grunde noch sozialpädagogische Unterstützung und können uns das schlicht und ergreifend nicht leisten.
Nun ist die Eigenfinanzierung, die die Volkshochschule Wiesbaden leistet, enorm. Das sind nämlich 75%. Ja. Das ist doch eine beachtliche Leistung. Aber muss ich eben gerade schon mal nachfragen. Ist das auch, muss man das sehen als Bestrafung für solides Wirtschaften nach dem Motto, es geht ja auch so ohne größere Zuschüsse?
Ja, manchmal hat man den Eindruck, als könnte man das so deuten. Je besser die Eigenfinanzierungsquote, desto mehr kann man kürzen, weil irgendwie schaffen die das auch so. Auch hier möchte ich warnen, denn zum einen ist das Spiel endlich. Bildung geht nicht kostenneutral. Man muss nur mal ausrechnen, was eine Grundschule kostet. Und dann kann man sehr froh sein, dass die Einrichtung, die nicht nur 4 Jahre eines Lebens abdeckt, sondern 40 oder mehr Jahre deutlich weniger braucht an sich, aber das Geld tatsächlich braucht. Und zum anderen geht das natürlich zulasten des Anspruchs und des Auftrags, erste Adresse für die zweite Chance zu sein. Wenn wir nur noch marktgängige Formate anbieten, wie sollen wir dann es noch hinbekommen, Menschen Lesen und Schreiben beizubringen? Wenn jemand mit Ende 40 zu uns kommt, weil er nicht richtig lesen und schreiben kann, dann hat er im Regelfall kein riesiges Einkommen und kann sich teure Kurse leisten. Dann müssen wir hier sozialverträgliche Preise erheben. nach Möglichkeit kostenneutral arbeiten. Jemand, der im vierten Anlauf den Hauptschulabschluss bei uns machen möchte, dem müssen wir doch helfen können. Und dafür braucht es die Volkshochschule. Und dafür brauchen wir die Unterstützung.
Was Sie sagen, das ist so einleuchtend. Es ist die Frage, wieso das nicht jeder versteht bzw. seine Schlüsse daraus zieht. Also gerade was die Stadtpolitiker betrifft oder die Geldgeber.
Tja, das ist eine Frage, auch die kann ich.
Die können wir beide nicht beantworten.
Die würden wir gern beantworten. Ich kann jeden nur einladen. Kommen Sie in die Volkshochschule, sprechen Sie mit uns, gucken Sie sich das mal vor Ort an, wie es ist. Und wir reden gern darüber, warum wir das so brauchen, wie wir es brauchen.
Haben Sie Unterstützung? Jetzt jenseits der Politik.
Ja, wir werden zum Glück getragen von einer sehr, sehr breiten Bevölkerungsschicht. Das ist das Schöne an dieser Volkshochschule, dass sie als Bürgerverein eine breite Unterstützung hat. Überall, wo wir hinkommen, stehen uns die Türen offen. Das ist schön. Natürlich hilft es uns nur begrenzt weiter. Bestimmte Portemonnaies müssen uns auch offen stehen.
Diese Unterstützer, sind das Sponsoren auch?
Nein, es gab mal Sponsoren in der Geschichte der Volkshochschule, das gibt es nicht mehr. Ich mache in Klammern, wer möchte, man kann das von der Steuer absetzen, wir sind gemeinnützig, Klammer zu. Es gab ein reichhaltiges Spendenaufkommen oder ein größeres Spendenaufkommen für die Flüchtlingskurse, bis leider vor 2 Jahren dieser Beschluss gefasst wurde über 500.000 Euro und das in der öffentlichen Kommunikation sehr unglücklich gelaufen ist und wir daraufhin auch Spenden wieder zurückgezogen bekommen haben. Im Moment ist unser Spendenaufkommen gegen null. Das heißt, das, was ich gerade sagte, die Türen stehen uns offen, die Portemonnaies nicht unbedingt.
Also Sie hätten gerne Werbung und Sie hätten gerne Sponsoren. Haben Sie auch Pressure Groups?
Die Druck auf uns aufüben oder auf die wir Druck ausüben? In welcher Form?
Die Sie unterstützen möchten.
Nicht in der Form, dass wir sie jetzt täglich an der Tür stehen hätten.
Lobbyisten?
Lobbyisten, nein.
Volkshochschullobbyisten?
Gibt es noch viel zu wenige außer Ihnen. Der Hessische Volkshochschulverband ist sowas wie der Lobbyverband von uns. Gut. Aber der macht es natürlich auf hessischer Ebene und nicht in der Kommune.
Also kleiner Aufruf
geht
an dieser
für uns
Stelle.
Auf die Straße.
Wer Volkshochschullobbyist werden möchte, bitte bei Herrn Salomon Menger sich melden. Ja, Volkshochschule Wiesbaden, das ist ein richtig komplexes Thema. Wir haben das eine und das andere heute besprochen, so viel wie eben in eine Stunde hineinpasst. Wer mehr wissen will, besucht die VHS ganz einfach und liest mal das Semesterprogramm. Wie heißt der nächste Schwerpunkt?
Der nächste Schwerpunkt wird heißen, ich kann es verraten, gefühlte Wahrheit. Ein spannendes Thema, wer sich etwa daran an den Windchill-Effekt erinnert, die gefühlte Temperatur, der weiß, was Gefühl und die Ansprache von Gefühlen mit uns machen können. So kann ein Gefühl dafür sorgen, dass wir uns eine Windjacke anziehen oder aber, dass wir die falschen rechtsextremen Menschen wählen.
Und wann ist das neue Programm in der Öffentlichkeit? Wann kann man das lesen?
Wir erscheinen mit dem Programm im Juni. Das genaue Datum habe ich gerade nicht im Kopf. Semestereröffnung ist Ende August im Rathaus. Es wird eine spannende Veranstaltung mit einem Stern-Kolumnisten, der die Kolumne Früher war alles schlechter dort macht und der uns sehr interessant und spannend aufklärt, warum früher alles schlechter war als heute.
Und zum Schluss noch eine Frage zu den Kooperationspartnern. Haben Sie welche im Bereich Kultur hier in Wiesbaden?
Jede Menge. Wir kooperieren mit fast allen Einrichtungen, intensivieren gerade unsere Zusammenarbeit mit dem Staatstheater. Eine Einrichtung, bei der ich im Moment noch, bei der wir es immer wieder versuchen, einen gemeinsamen Termin hinzukriegen, das ist mit dem Landesmuseum. Also an dieser Stelle, lieber Alexander Klar, ich freue mich, wenn wir es endlich schaffen mit dem Kaffee im 6. Anlauf. Ich freue mich drauf.
Und gut, dass Sie das Museum erwähnen, das Landesmuseum. Was für eine schöne Überleitung ich jetzt machen kann. Denn ich habe einen Kulturtipp. Im Landesmuseum Wiesbaden ist derzeit eine hochinteressante Ausstellung zu sehen. Die Grotesken von Emil Nolde. Wer Nolde bisher als Landschafts- und Blumenmaler kannte, wird den Maler von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ganz sehr, sehr eindrucksvoll bis Juli zu sehen. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Salomon Menger.
Danke Ihnen, Frau Schost.
Und danke für die Musik, die Sie mitgebracht haben. Leider konnten wir aus Zeitgründen nur ein paar Titel hören. Zum Schluss noch aber den erwähnten Heavy Metal. Vorher verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und jetzt hören wir Adrenaline Mob, Come Undone.
Wundervoll.